Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen: Das Recht auf Essen. Der Welternährungstag erinnert an die unzähligen Menschen mit Hunger. Chemieunfall im Baselbiet. 30 Personen erleiden Verletzungen durch Blausäure. Kampf der Lohndrückerei. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund fordert den Bund zum Handeln auf. Unterstützung aus der Nachbarschaft. Die Region stellt sich auf Drängen Putins hinter den Iran. Und später dann: Der Kastanie ging's schlecht, weil es den Tessinen besser ging. Jetzt wird das einstige Grundnahrungsmittel wieder gepflegt. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Simon Fazer und mit den Nachrichten Simon Loy.
Am heutigen Welternährungstag hat die UNO zum verstärkten Kampf gegen den Hunger aufgerufen. Obwohl der Planet genug Nahrung für die gesamte Bevölkerung produziere, steige die Zahl der Hungernden an, sagte die UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte, Louise Arbe. Besonders in Uganda ist die Lage prekär. Das UNO-Welternährungsprogramm hat nach Unwettern gegen 120 Tonnen Lebensmittel verteilt. 10.000 Menschen mussten flüchten und leben jetzt in Flüchtlingslagern. Bei einem Chemieunfall in der Baselbieter Gemeinde Waldenburg sind am Nachmittag über 30 Menschen verletzt worden. Rund die Hälfte von ihnen wurde mit Atembeschwerden ins Spital eingeliefert. Zudem wurden 80 Personen aus dem Gebäude gebracht. Nach Angaben der Kantonspolizei ereignete sich der Unfall in einem Betrieb, der Metall veredelt. Die Feuer- und Chemiewehr waren im Großeinsatz. Für die Umgebung besteht keine Gefahr. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund fordert vom Bund wirksamere Massnahmen, um Lohndrückerei zu bekämpfen. Sonst könnte es künftig Schwierigkeiten geben bei der Erweiterung des freien Personenverkehrs mit der EU. Ein Testfall für die Wirksamkeit der sogenannten flankierenden Massnahmen sei die Lage auf dem Bau. Wenn es dort nicht bald einen neuen Gesamtarbeitsvertrag gebe, drohten tiefere Löhne. Die Schweiz muss demnächst mit der EU verhandeln über den freien Personenverkehr mit den neuen Mitgliedsländern Bulgarien und Rumänien. Die zuständige Nationalratskommission begrüßt es, dass die SRG-Verwaltungsräte teilweise auf höhere Entschädigungen verzichten. Dies verlautete nach der Kommissionssitzung. Die Kommission kritisiert aber in diesem Zusammenhang die Kommunikation der SRG. SRG-Präsident Münch hatte gestern bekannt gegeben, auf die beschlossene Erhöhung seines Honorars von 133.000 auf 180.000 Franken zu verzichten. Die Mitglieder des Verwaltungsrats sollten zudem künftig keine Sitzungsgelder mehr erhalten. Videobänder von Überwachungskameras sollen neu während 100 Tagen statt wie bisher einem Tag aufbewahrt werden. Das will die zuständige Nationalratskommission. Sie teilt damit die Meinung des Bundesrats. Die Kommission erhofft sich, damit erfolgreicher gegen Vandalen und Kriminelle im öffentlichen Verkehr vorgehen zu können. Die Anträge auf eine Aufbewahrungszeit von 30 respektive 4 Tagen waren chancenlos. Lebensmittel aus tierfreundlicher Haltung setzen sich in der Schweiz immer mehr durch. Dies zeigt eine Übersicht des Schweizer Tierschutzes über das Angebot der Grossverteiler. Demnach stammt inzwischen mehr als die Hälfte des verkauften Fleisches und der verkauften Eier aus tiergerechter Haltung. Die Nase vorn unter den Grossverteilern hat laut dem Tierschutz Coop. Im Gegensatz zur Migros verzichtet Coop auf umstrittene Feinschmeckerprodukte wie Gänseleber oder Froschschenkel. Ein gutes Zeugnis stellt der Schweizer Tierschutz auch den Konsumenten aus. Diese würden trotz Billigangeboten immer häufiger tiergerechte Produkte einkaufen. Das historische Lexikon der Schweiz ist um einen Band reicher. Ein Jahr nach dem 5. ist nun der 6. Band erschienen. Er ist 860 Seiten dick und umfasst die Buchstaben H bis J, enthält also Artikel zum Hexenwesen, zum Islam oder auch zu Jugendunruhen. Der 7., der insgesamt 13 Bände, soll im Herbst 2008 erscheinen, wie die Herausgeber mitteilen. Im Atomstreit hat der russische Präsident Wladimir Putin Iran den Rücken gestärkt. Auf sein Drängen hin einigten sich die Nachbarstaaten Irans darauf, verhindern zu wollen, dass von ihrem Boden aus Iran angegriffen werden kann. Regeln wollen sie zudem ihre Ansprüche auf die enormen Öl- und Gasreserven unter dem Kaspischen Meer. Eine Lösung über die konkrete Verteilung der Hoheitsgewässer fanden sie aber noch nicht. Irak hat die Türkei zu dringlichen Verhandlungen aufgerufen, um einen militärischen Vorstoß der türkischen Armee in Nordirak abzuwenden. Der irakische Vizepräsident reiste dazu nach Ankara. Entschieden gegen ein Eingreifen der Türkei im irakischen Kurdengebiet sind auch die EU und die USA. Die türkische Regierung will sich morgen vom Parlament die Ermächtigung für eine Militäraktion jenseits der Grenzen geben lassen. Die türkische Armee will gegen Rebellen der kurdischen PKK vorgehen, die in der Türkei Anschläge verüben und im Norden Iraks ihre Schlupfwinkel haben. Ein Jahr vor den Olympischen Sommerspielen in Peking ist die Pressefreiheit in China nach wie vor stark eingeschränkt. Das hat eine Untersuchung der Organisation Reporter ohne Grenzen ergeben, die in 169 Ländern untersucht hat, wie frei Journalisten arbeiten können. In der Rangliste belegt China demnach einen der letzten Plätze. Einer der Hauptgründe dafür ist die starke Internetzensur. China geht aber noch weiter. Wegen kritischen Internetartikeln sitzen 50 Menschen im Gefängnis. Weltweit sind es über 60. Die größten Freiheiten genießen die Reporter in Island, Norwegen und Estland. In Den Haag hat das UNO-Tribunal für Kriegsverbrechen in Jugoslawien einen hohen bosnischen Offizier endgültig freigesprochen. Sefer Halilovic war in den 90er Jahren Generalstabschef der von den Muslimen dominierten bosnischen Armee. Die Anklage machte ihn verantwortlich für die Ermordung von Dutzenden kroatischer Dorfbewohner im Jahre 1993. Das Gericht kam jedoch zum Schluss, es gebe keinen Beweis, dass Halilovic den mörderischen Einsatz befohlen habe. Die Börsendaten von Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 9.063 Punkten minus 1,3%. In New York steht der Dow Jones Index bei 13.942 Punkten minus 0,3%. Der Euro wird zu einem Franken 67,67 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 18,31. Zum Wetter. Im Mittelland liegt am Morgen Nebel, der sich aber gegen Mittag auflöst. Dann ist es in der ganzen Schweiz sonnig, bei 16 bis 19 Grad. Gegen Abend ziehen Wolken auf. Am Donnerstag ist es wechselhaft und vor allem im Norden fällt etwas Regen. Die Schneefallgrenze sinkt auf 1000 Meter. Die Höchstwerte liegen im Norden bei 13, im Süden bei 20 Grad. Verkehrsinfo DRS von 18.08 Uhr. Stau nach einem Unfall in der Region Solothurn auf der A2 Richtung Basel zwischen der Verzweigung Herkingen und dem Belchentunnel. In der Zentralschweiz auf der A4A Richtung Zug zwischen Zug und der Verzweigung Blegi. Sowie in der Region Zürich auf der A1 Richtung St. Gallen zwischen Dietikon und Zürich-Seebach. Dann weitere Staus oder Behinderungen auf diesen Strecken. Auf der A1 Richtung Bern zwischen Wallisellen und Zürich-Affoltern. Auf der A4 vor dem Limmataler Kreuz und in der Region Basel auf der A2 zwischen dem Schweizer Halle-Tunnel und der Verzweigung Gellert.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1, die weiteren Themen. Höhere Getreidepreise sind nicht per se ein Übel. Das Schicksal der Ärmsten liegt in den Händen der Regierungen. Und Tunesien macht's vor, die Subventionierung der Landwirtschaft sichert dem Staat den Spitzenplatz im Maghreb. Koste es, was es wolle. Noch nie war Parteien die Stimme der Wähler so viel wert wie in diesem Jahr. Ein Insider wechselt das Lager. Postregulator Martin Kaiser verlässt den Bund und geht zu Economie Suisse. Sizilianische Märchenstunde. Der höchste Politiker der Insel, ein Freund der Mafia, soll ins Gefängnis. Wer's glaubt? Timeout beim Nukleardeal zwischen Indien und den USA. Der Tritt auf die Bremse ist nicht überraschend. Überraschend ist, wer hier bremst. Westafrika beschwingt die Ostschweiz. Die Wächsten und die Bräfsten an der Olma kommen aus Guinea-Bissau. Und im Dossier: Vom Brot der Armen zum Liebling der Angefressenen. Ohne Hege und Pflege stirbt die Kastanie in der Schweiz einen langsamen Tod. Und was wollen wir heute kochen? Eine Luxusfrage natürlich, aber heute wird uns das mal wieder bewusst, heute am UNO-Welternährungstag. 62 Jahre ist es her, seit die Weltorganisation für Ernährung und Landwirtschaft, FAO, gegründet wurde. An diesem Tag erinnert sie seither an die Abermillion von Menschen, die unter Mangelernährung und Hunger leiden. Heute stehen jene boomenden Treibstoffe im Fokus, die aus Pflanzen hergestellt werden. Doch anders als viele Warner, unter ihnen auch der Schweizer UNO-Beauftragte für Ernährungssicherheit Jean Ziegler, verteufelt die FAO diesen Biotreibstoff nicht. Sie wägt Chancen und Risiken ab. Auslandredaktor Massimo Agostinis.
Über 850 Millionen Menschen leiden auch heute noch unter chronischer Unterernährung. Trotzdem habe sich die Situation in den vergangenen 60 Jahren drastisch verbessert, sagt Josef Schmidhuber, Chefökonom bei der UNO-Weltorganisation für Ernährung und Landwirtschaft in Rom, FAO.
Sie dürfen nicht vergessen, dass die Welt gerade Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre wirklich hungrig war. Es war eine Zeit der großen Katastrophen. Wir hatten zum Beispiel während des großen Sprungs nach vorne in China allein ca. 30 bis 40 Millionen Hungertote. Ja, nicht nur Leute, die unterernährt waren, sondern die tatsächlich an Hunger gestorben sind.
Solche Riesenkatastrophen gäbe es heute nicht mehr. Das Verhältnis zwischen Satten und Hungernden habe sich zugunsten der Satten verbessert. Entspannt hat sich die Situation vor allem in Asien und Lateinamerika, das dank guter Verwaltungsführung, also weniger Korruption und mehr Rechtssicherheit sowie der Hinwendung zum Welthandel. Trotz dieser Verbesserungen, ein Fünftel der Weltbevölkerung leidet immer noch unter Hunger und Mangelernährung. Der größte Teil lebt in Afrika und genau diese Schwächsten der Schwachen werden von einer neuen Gefahr bedroht, den ständig steigenden Preisen für Benzin und Grundnahrungsmittel. Der Grund dafür, die wachsenden Wirtschaften in China und Indien verlangen nach immer mehr Erdöl und Benzin und bei uns heizt der Biospritboom die Preise für Weizen, Mais und Rohrzucker an, alles Grundnahrungsmittel, die plötzlich in den Tanks statt auf den Tellern landen. Josef Schmidhuber.
Und das bedeutet natürlich für Länder, die ganz besonders abhängig sind von Agrarimporten und gleichzeitig große Energieimporteure sind, dass sie in einer, was wir Lose-Lose-Situation sind. Also für sie verlieren doppelt. Sie verlieren dadurch, dass sie mehr für Energie bezahlen und mehr für Nahrungsmittel zahlen.
Der UNO-Sonderbeauftragte für Ernährungssicherheit, der Schweizer Jean Ziegler, forderte deshalb erst gestern ein Moratorium für Biosprit. So weit möchte Josef Schmidhuber nicht gehen. Die erhöhte Nachfrage nach Pflanzen für Treibstoffe könne auch den Ärmsten zugutekommen, sagt er.
Bioenergie kann helfen, Einkommen zu erhöhen, gerade in ländlichen Gebieten. Sie dürfen nicht vergessen, 75% der Hungernden leben in ländlichen Gebieten. Nicht alle haben Zugang zu Land, aber viele haben es. Und wenn sie mit Bioenergie plötzlich Agrarprodukte verkaufen können, die vorher keinen Markt hatten, und wenn sie diese Produkte zusammen mit ihren anderen Produkten zu höheren Preisen verkaufen können, dann erhöht sich natürlich auch ihr Einkommen.
Grundvoraussetzung dafür, dass auch die Ärmsten vom Biospritboom profitieren, sei aber, dass die Regierungen Afrikas die Bedeutung des Landwirtschaftssektors wieder erkennten und hier investierten. Erste Anzeichen in diese Richtung gäbe es, besonders in Westafrika. Aber der Weg sei noch lang, sehr lang. Tatsächlich, Jean Ziegler beklagte erst gestern, dass laut neuester Statistik die Zahl der Unterernährten seit langem wieder ansteige, dies als mögliche Folge der gestiegenen Grundnahrungsmittelpreise.
Der Beitrag von Massimo Agostinis hat gezeigt, das Gewicht, das eine Regierung der Landwirtschaft gibt, ist von entscheidender Bedeutung. Drei gute Beispiele dafür liegen quasi vor der Haustür Europas in Nordafrika. Der Maghreb war einst eine eigentliche Kornkammer, die Getreide im Überfluss produzierte. Doch aus den ehemaligen Exportländern Tunesien, Algerien und Marokko sind längst Nahrungsmittelimporteure geworden. Ich wollte von unserem Nordafrika-Korrespondenten Alexander Gschwind wissen, weshalb dieser Wandel?
Das hat in erster Linie damit zu tun, dass diese drei Länder nach ihrer Unabhängigkeit vor 50 Jahren ihre Landwirtschaften sträflich vernachlässigten, unter anderem, weil sie sich selbst als Schwellenländer verstanden und von einer schnellen Industrialisierung träumten, dann aber auch in Algerien und Tunesien vor allem mit einer Landreform nach kubanisch oder chinesischem Vorbild experimentierten, die die Erträge weiter schmälerte und eigentlich im Chaos endete. All das hat dazu geführt, dass diese Länder Länder heute zur Hälfte oder sogar zwei Dritteln von Lebensmittelimporten abhängig sind.
Im Bericht eben war die Rede von doppelten Verlierern, jenen Staaten, die sowohl Grundnahrungsmittel als auch Treibstoff importieren müssen. Wenigstens teilweise betrifft das wohl auch den Maghreb.
Ganz sicher im Fall von Marokko ist das so. Marokko hat immer noch eine fast mittelalterliche Sozialstruktur, vor allem auf dem Lande, hat auch keine hohen Einkommen aus irgendwelchen Rohstoff- oder sonstigen Exporten und kommt jetzt in diese Schere rein, wo auf den Weltmärkten die Lebensmittel immer teurer werden. Seine Bevölkerung wächst überdurchschnittlich stark, das ist auch ein Faktor, der mitspielt bei den Versorgungsschwierigkeiten. Und Marokko versucht jetzt einfach einen Spagat zu machen, zwischen sozialer Ruhigstellung über Subvention von Grundnahrungsmitteln, die aber eben immer einen größeren Teil des Staatsbudgets auffressen und irgendwann mal nicht mehr tragbar sind. Und man kann schon sagen, das ist am ehesten der Fall einer Lose-Lose-Situation.
Algerien hat ja Öl. Geht es dem Staat auch besser?
Das bewirkt, dass Algerien im Moment wieder, wie schon in den ersten Jahren seiner Unabhängigkeit, seine Lebensmittelimporte subventionieren kann und wie die Made im Speck lebt gewissermaßen. Das ist aber natürlich auch kein großer Reformansporn, obwohl man sich auch dort jetzt Gedanken macht über die Zeit nach dem Öl, zum Beispiel die Milchwirtschaft ein bisschen modernisieren will. Man hat soeben 300.000 Milchkühe importiert, muss aber die ganze Infrastruktur auch noch aufbauen. Das wird Jahre dauern. Aber eben, es fehlt irgendwo am Ansporn, wenn man 90 Milliarden Dollar auf der hohen Kante hat, mit dem man noch lange eben Lebensmittel importieren kann.
Bleibt Tunesien? Wie sieht's dort aus?
Tunesien ist so der mittlere Fall. Tunesien hat zwar eigenes Erdöl, aber kann sich damit nicht selbst versorgen. Es hat auch einen florierenden Tourismus, es hat auch gewisse sonstige Rohstoffeinnahmen, es lebt ganz anständig davon, aber es steht denn schon eben auch unter dem Druck vor dem Hintergrund historischer Erfahrung auch mit sozialen Unruhen aufgrund von Versorgungsengpässen sich zu modernisieren, hat das auch versucht, indem es zum Beispiel eben soeben Anfang Oktober hat die tunesische Regierung beschlossen, die Anreize für die Landwirte zu erhöhen, indem eben Mindestpreise für Weizen und Gerste vor allem erhöht wurden, indem auch die Subventionen erhöht wurden für die Anschaffung von Traktoren oder Mähdreschern und die Preise auch subventioniert werden für Düngemittel, alles Faktoren, die den Bauern eben ermöglichen sollen, ihren Anbau zu erweitern und auch eine höhere Produktivität zu erreichen. Das trägt gewisse Früchte. Tunesien hat zum Beispiel auf dem Gebiet von Weizen doch die höchste Selbstversorgungsquote aller drei nordafrikanischen Staaten mit etwa 3/4 im Gegensatz zu Marokko mit der Hälfte und Algerien etwa 60%.
Könnten da Marokko und Algerien auch gewisse Lehren ziehen von Tunesien?
Die Algerier schielen schon ganz offen nach Tunesien und nehmen sich gewisse Dinge vor. Aber wie gesagt, bei ihnen ist der Druck eben wegen der viel besseren Finanzlage nicht so hoch, um da wirklich konsequent dahinter zu gehen. Während in Marokko eben die ganze Sozialstruktur, das mittelalterlich-monarchistische System und die ganze Clanwirtschaft um diesen Hof herum mit Großgrundbesitzerkasten etc. allen echten Reformen bis jetzt im Weg standen. Abgesehen von fehlenden finanziellen Mitteln, die eben Marokko gar nicht aufbringen kann.
Informationen von Alexander Gschwind. Geheimpläne hielten das Land in Atem, als rassistisch kritisierte Plakate sorgten für Schlagzeilen im Ausland. Das war ein spektakulärer Wahlkampf. Und viele ließen sich dieses Spektakel auch viel kosten. Über 50 Millionen Franken sollen für politische Werbung geflossen sein, schätzen Beobachter, mehr denn je. Und noch ist nicht Schluss, es geht ja auch noch 4 Tage. Pascal Krauthammer.
Auch auf der Zielgeraden kein Knausern der Parteien bei den Zeitungsinseraten, erklärt Georg von Cernatoni von der Publicitas Geschäftsleitung. Im Gegenteil.
Etwa 2,5 Millionen in der Pipeline. Davon wird vielleicht ein Teil storniert, aber wir rechnen mit gut 2,5 Millionen.
Alles in allem hätten die Parteien so 23 Millionen Franken allein für Politinserate in Zeitungen ausgegeben. Gegenüber den Wahlen 2003 entspreche dies einem Zuwachs von über 50%, sagt von Cernatoni. Welche Partei im Schlussspurt noch am meisten Geld für Zeitungsannoncen ausgibt, will er nicht sagen.
Das unterliegt dem Geschäftsgeheimnis, aber wenn Sie eine Zeitung öffnen, dann werden Sie schon in etwa die Proportionen feststellen können.
Christoph Zimmer von der TA Media AG wirft für uns einen Blick in die Zeitung mit der größten Leserschaft.
In der Zürcher Ausgabe von 20 Minuten hat es heute zwei ganzseitige Wahlinserate. Beide sind von der SVP. Das Bild ist etwas breiter, wenn wir alle Regionalausgaben von 20 Minuten anschauen. In all diesen 8 Ausgaben hat es heute Wahlwerbung für rund 50.000 Franken. Auch unter diesen Wahlinseraten hat aber die SVP sicher den größten Anteil.
Ein paar 10.000 Franken dort, ein paar 10.000 Franken da. Die SVP hat wohl allein am heutigen Dienstag gegen 80.000 Franken für ihre auffälligen Zeitungsannoncen ausgegeben. Die anderen Parteien kommen in der Inseratenlandschaft eigentlich nicht mehr vor, muss auch Hubert Zurkinden von der Grünen Partei feststellen.
Wenn ich die Zeitungen aufschlage, habe ich den Eindruck, offenbar haben die anderen Parteien kein Geld mehr, um noch einmal Inserate zu schalten.
Die SVP aber hat Geld. Einst sprach sie von einem Wahlkampfbudget von 5 Millionen Franken. Laut Berechnungen der Konkurrenz SP müssen es eher 15 Millionen Franken sein. Heute sagt SVP-Wahlkampfleiter Toni Brunner:
Ich bestätige überhaupt keine Zahlen, weil über Zahlen kommuniziere ich nicht.
Bleibt die Frage nach dem SVP-Budget und den finanzkräftigen Gönnern damit auch unbeantwortet. Die Frage, was diese teure Inseratenkampagne der SVP überhaupt noch bringt, weiß Roger Blum zu beantworten. Er ist Professor für Kommunikations- und Medienwissenschaften an der Universität Bern.
Es kann dort einen Effekt haben, wo Wählerinnen und Wähler eigentlich unentschlossen waren, ob sie an der Wahl teilnehmen. Die irgendwie noch zu motivieren, das kann einen Effekt haben. Aber der Effekt ist wahrscheinlich nicht proportional zu den aufgeworfenen Geldern, die für diese Werbung nötig sind.
Auf einen Schlussspurt, aber mit anderen als finanziellen Mitteln, setzt denn auch Nicola Galladay, Wahlkampfleiter der SP.
Die Schlussmobilisierung muss mit menschlichem Engagement geschehen und fernab teurer Inserate und Plakate. Und wir sind optimistisch, dass unsere Strategie aufgeht.
Hofft der SP-Kampagnenleiter.
Pascal Krauthammer. Die Schweizer Post erhält früher oder später private Konkurrenz in allen Bereichen. So will es der Bundesrat. Gestritten wird allerdings noch um den Zeitpunkt. Die Bürgerlichen, aber auch der Wirtschaftsdachverband Economie Suisse wollen nicht 6 Jahre auf eine Liberalisierung warten, wie vom Bundesrat vorgeschlagen. Jetzt holt sich mitten im politischen Hickhack Economie Suisse den Mann an Bord, der die Post seit bald 4 Jahren überwacht, Postregulator Martin Kaiser. Inlandredaktorin Monika Binotto.
4 Jahre lang war Martin Kaiser der Mann, der Einblick hatte in die geheimen Zahlen der Post. Sein Auftrag: die Post beaufsichtigen, wirksamen Wettbewerb ermöglichen. Dass er gerne mehr Wettbewerb gehabt hätte, daraus machte er nie ein Geheimnis. Dass der Mann mit dem großen Wissen um die Post nun zu Economie Suisse wechselt, ist für Fritz Gurtner von der Gewerkschaft Kommunikation deshalb ein heikler Fall.
Für uns ist es problematisch, das ist auf jeden Fall so. Also ich finde, es geht faktisch nicht, aber es ist jetzt so, der Bundesrat hat ihm wahrscheinlich Auflagen gemacht, da gehe ich davon aus, aber man weiß auch, wenn man dann einem neuen Arbeitgeber verpflichtet ist, dann wird es etwas schwierig. Persönlich, das sage ich auch, habe ich wenig Verständnis dafür.
Die Gewerkschaft werde Martin Kaiser genau beobachten und überprüfen, ob er nicht plötzlich mit Zahlen operiere, die er nur aus seiner früheren Tätigkeit kennen könne. Martin Kaiser selbst sieht keine heiklen Punkte.
Alles, was heikel sein könnte, unterstehe ich dem Geschäftsgeheimnis. Ich bin ans Geschäftsgeheimnis gebunden und werde das auch einhalten. Insofern gibt das keine Schwierigkeiten.
Dass sein Berufsfeld nun viel weiter werde und sich nicht mehr allein um die Post drehe, sei für ihn ein wichtiger Grund für den Wechsel gewesen. Zusammen mit Christoph Schaltegger, heute Referent von Bundesrat Hans-Rudolf Merz, wird er sich um den ganzen Bereich Finanzen und Steuern kümmern. Aber natürlich sind auch seine Postkenntnisse bei Economie Suisse hochwillkommen, auch wenn der neue Economie Suisse-Direktor Pascal Centinetta betont, die Liberalisierung der Post sei nur ein Teilbereich.
Wir haben auch seitens Economie Suisse uns immer stark gemacht für einen klaren Wettbewerb, für Transparenz in den Infrastrukturenbereiche. Darunter fällt auch die Post. Von dem her ist es sicher ein Zugewinn, wenn wir Herrn Kaiser in unsere Mannschaft aufnehmen.
Die Gewerkschaft Kommunikation hofft bei aller Kritik sogar, dass Martin Kaiser zu einem Verbündeten werden könnte. Er habe sich nämlich immer für gute Arbeitsbedingungen eingesetzt. Jetzt habe man bei Economisys zwar einen klaren Liberalisierungsturbo, aber gleichzeitig auch jemanden, der eine gute Sozialpartnerschaft anstrebe. Die Post selbst äußert sich nicht zum Wechsel. Sie kommentiere keine personellen Wechsel aus der Bundesverwaltung. Unter Druck kommen dürfte sie so oder so, nicht nur von Economisys.
Monika Binotto. Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio Dieres mit diesen weiteren Themen. Außenpolitik auf Indisch, Hosenlupf auf Westafrikanisch und Marroni alla Ticinese, zuerst aber nach Süditalien. Salvatore Toto Cuffaro soll ins Gefängnis, aber Toto Cuffaro ist nicht irgendeiner. Toto Cuffaro ist Präsident von Sizilien, höchster Politiker der autonomen Region und dort gut vernetzt. Jetzt wirft ihm ein Staatsanwalt vor, er habe, man staunt, die Mafia begünstigt und fordert in einem Prozess in Palermo eine Haftstrafe von 8 Jahren. Cuffaros Freund Aiello, einer der besten Steuerzahler Siziliens, soll gar für 18 Jahre hinter Gitter. Italien-Korrespondent Rolf Pellegrini.
Toto Cuffaro ist nicht einer jener distanziert erhabenen, würdevollen Politiker, die ihre Macht schon mit einem einzigen müden Lächeln auszuspielen verstehen. Toto Cuffaro ist von der leutselig herzlichen Art. Berührungsängste hat er nicht, er küsst und wird geküsst, wie es unter Freunden und Kumpanen auf der Insel üblich ist. Und hin und wieder, das ist unvermeidlich, sind im erweiterten Kusskreis des Präsidenten auch Mafiosi. Dafür könne er schließlich nichts, bemerkte er einst am Fernsehen trotzig. Das Beziehungsnetz des rundlich umgänglichen regionalen Präsidenten ist weit gespannt. Bereits als Regionalminister für Land- und Forstwirtschaft verstand er es, italienische und europäische Subventionsmanner stimmenbringend zu verteilen. Und als Regionspräsident hat der Arztpolitiker zusammen mit einigen geschäftstüchtigen Göttern in Weiß das Gesundheitswesen vor allem auch für Privatkliniken profitabel reorganisiert. Ein Problemchen hat er freilich, der gute Cuffaro. Ein paar Staatsanwälte mögen ihn nicht. Sie behaupten, er habe über einen mit ihm befreundeten Doktoren einen anderen Arztkollegen Giuseppe Guttadauro, der gleichzeitig ein wichtiger Mafiaboss sein soll, Nachrichten über ein gegen ihn laufendes Justizverfahren zugespielt. Daraufhin habe Guttadauro die Mikrospione, die in seinem Büro von der Polizei installiert worden waren, blitzschnell ausgebaut und den Antimafia-Jägern ging entscheidendes Beweismaterial verloren. Cuffaro selbst, auch das gehört zum komplizierten Filz Siziliens, soll, so vermutet man, Informanten bei der Polizei oder der Prokura bei der Staatsanwaltschaft gehabt haben. Maulwürfe, Talpe waren da eingenistet. Die Mafia weiß sich eben zu verteidigen. Der größte Fisch, gegen den gestern die Staatsanwaltschaft 18 Jahre Gefängnis beantragte, nicht nur wie gegen Cuffaro klägliche 8, heißt Michele Aiello. Er ist der reichste Gesundheitsunternehmer auf der Insel, der Zar der teuren Privatkliniken. Laut der Staatsanwaltschaft waren die wendigen Götter in Weiß auch begnadete Betrüger. Sie schafften sich skrupellos in die eigene Tasche. Man spricht von 80 Millionen Euro, die dem öffentlichen Gesundheitsdienst in nur 2 Jahren unrechtmäßig belastet worden waren. Das Fazit der Staatsanwaltschaft ist prägnant, ich zitiere, am Wust illegaler Interessen waren Mafiosi, Unternehmer, Staatsangestellte, Spitzenbeamte und Politiker beteiligt. Mit diesem einen Satz wird das, was die Mafia kennzeichnet, auf den Punkt gebracht.
Vor 2 Jahren schlossen die USA und Indien ein Abkommen über die nukleare Zusammenarbeit. Die USA sicherten sich Indien als Partner, um China in Schach zu halten, und Indien sicherte sich die Lieferung von Uran und das Recht, dieses wieder aufzubereiten. Das Abkommen galt als Markstein einer neuen Partnerschaft. Doch nun scheint daraus nichts zu werden. Asien-Korrespondent René Schell.
Deal or no deal? Das war in Indien seit Wochen die große Frage. Nun hat sie Ministerpräsident Manmohan Singh in einem Telefongespräch mit US-Präsident George Bush beantwortet. No deal. Es gibt also weiterhin keine nukleare Zusammenarbeit zwischen Indien und den USA. Das Scheitern kommt nicht überraschend. Überraschend ist eher, dass die Absage aus Indien kommt. Das Abkommen hat von Anfang an weltweit Empörung ausgelöst. Denn die Atommacht Indien hat nach wie vor den Atomsperrvertrag nicht unterzeichnet. Es war deshalb eher zu erwarten, dass das Abkommen an internationalem Widerstand scheitern würde. Damit das Abkommen in Kraft treten könnte, müsste Indien nämlich eine spezielle Vereinbarung mit der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA unterzeichnen. Und das größte Hindernis, die sogenannte Nuclear Suppliers Group, 45 Staaten, die Atombrennstoff und Atomtechnik liefern, müssten noch eine Ausnahmeregelung zu ihren Grundsätzen beschließen. Doch all das braucht es nun vorläufig nicht. Die indische Regierung ist wegen des Abkommens im eigenen Land massiv unter Druck geraten und beinahe gestürzt. Ins Wanken gebracht haben die Regierung die Kommunisten. Sie gehören der Regierung zwar nicht an, aber sie unterstützen die regierende Kongresspartei und ihre Allianz. Und diese sind auf die Unterstützung der Kommunisten angewiesen. Die Kommunisten drohten der regierenden Kongresspartei und ihrer Allianz, die Unterstützung in Zukunft zu verweigern, wenn die Regierung das Abkommen mit den USA umsetze. Die Kommunisten befürchten nämlich, dass die USA aufgrund des Abkommens Indien außenpolitisch unter Druck setzen könnten. Führende Mitglieder der Regierung versuchten wochenlang, die Kommunisten eines Besseren zu belehren. Es ist ihnen nicht gelungen und die Regierung hat das Abkommen nun beiseite gelegt. Die regierende Kongresspartei vermeidet damit vorzeitige Neuwahlen und das Risiko, nur am Erfolg oder Misserfolg des Abkommens mit den USA gemessen zu werden. Doch früher oder später wird das Thema wieder auf den Tisch kommen. Wenn Indien sein gigantisches Wirtschaftswachstum sichern will, ist es auf eine ausreichende Energieversorgung angewiesen. Dazu braucht es neue Atomkraftwerke, es braucht Uran aus dem Ausland und Wiederaufbereitungsanlagen für Kernbrennstoff. All dies wird es aber nur bekommen, wenn es seine Atompolitik internationalen Regeln unterordnet. Sei es in einem Vertrag wie mit den USA oder sei es, indem es den Atomsperrvertrag schließlich doch unterzeichnet.
René Schell. Schwingen. Das ist der urtümliche Schweizer Sport schlechthin. Mag sein, aber es ist auch der westafrikanische Sport schlechthin, denn dort pflegt und liebt man das Schwingen seit langem und füllt damit ganze Stadien. An der Olma in St. Gallen stiegen heute zum ersten Mal Schwinger aus Guinea-Bissau mit Schwingern aus der Schweiz ins Sägemehl, beobachtet von Ostschweiz-Korrespondent Roland Wermelinger.
Die Zuschauer in der vollbesetzten Olma Arena staunen. Eben noch haben sie einer Auktion von Schweizer Braunvieh beigewohnt. Jetzt wird Sägemehl in die Mitte gekippt. Zwei Fähnriche schwingen in ihren Landestrachten ihre Fahnen. Rot, Gelb, Grün und Rot-Weiß. Mitglieder des Schwingclubs St. Gallen stehen bereit, aber die Show machen die Gäste aus Westafrika. Nur mit farbigen Röcken bekleidet tanzen sie zu Trommel und Pfeife ihr Kampfritual. Lutta Livre, freier Kampf, heißt ihre traditionelle Sportart, die derzeit wieder stark im Kommen ist, nachdem sie zu Kolonialzeiten und während den ersten Jahrzehnten der Unabhängigkeit als rückständig und primitiv geächtet wurde. Es gibt afrikanische Meisterschaften und bei den Olympischen Spielen in Peking wird der dem Schwingen so ähnliche Sport vorgeführt. Lutta Livre, erklärt Bauer und Schwinger Malam Seidi, ist wichtig, weil es die Menschen zusammenbringt. Malam Seidi ist 35 und kommt aus Guinea-Bissau, einem der 10 ärmsten Länder der Welt. Wie die meisten lebt er von dem wenigen, was der karge Boden abwirft. Obwohl er nur Amateurschwinger sei, erklärt Seidi stolz, habe er auch schon ein bisschen Geld beim Lutta Livre gewonnen. Die 6 Bauern und Schwinger wurden vom Hilfswerk Swissaid in die Ostschweiz eingeladen. Zwar steht die Lebensmittelsicherheit im Zentrum ihrer Arbeit, doch das Hilfswerk hat auch mitgeholfen, in Guinea-Bissau eine Schwingarena zu bauen, wo der auch dort traditionelle, bäuerlich verwurzelte Sport von Schwingern auch aus den Nachbarstaaten Senegal und Gambia genutzt wird. Sepp Örtig vom Schwingclub St. Gallen staunt darüber, wie viele Gemeinsamkeiten die Schwingerei in Afrika und der Schweiz haben. Vom Begrüßungshändedruck bis zum Abwischen des Sägemehls oder eben des Staubs.
Die hier sind, sind auch aus zwei Stämmen hier, oder? Und der eine Stamm, der schwingt fast gleich wie wir, schon beim Greifen, die mit den Händen in den Hosen und die halben Röcke, die sie anhaben. Aber die Griffe sind fast identisch, wie wir sie haben.
Nun will man vielleicht wissen, wer denn so einen Hosenlupf gewinnt. Eine Frage für Noldi Ehrensberger. Das war einmal ein ganz böser, wurde vor 30 Jahren in Basel Schwingerkönig.
Der Schwinger aus Westafrika, der hat 60, 65 Kilo und hat aber wahrscheinlich kein Gramm Fett am Körper, ist sehr gut trainiert und ist zum Ansehen sehr, sehr ästhetisch. Und das ist ja logisch, dass dieser gegen einen starken Schwinger, und er muss ja nicht einmal Kranzschwinger sein, hat er keine Chance im Sägemehl in unserer Sportart schwingen.
Ums Gewinnen ging es in den freundschaftlichen Showkämpfen heute nicht. Niemand verließ den Ring als Sieger oder Verlierer. Doch für den Schwinger Malam Saidi ist klar, dass er einen Ernstkampf gewinnen würde, selbst nach schweizerischen Schwingregeln. Und sein Kollege Mamadou Silla, der die kreolische Nationalsprache Saidis übersetzt, nickt dazu.
Der etwas andere Olma-Bericht von Roland Wermelinger. Es ist 18.36 Uhr, Zeit fürs Dossier. Eines der untrüglichen Zeichen, dass der Herbst vor der Türe steht, ist der Duft heißer Maroni mitten in der Stadt. Eine Delikatesse für uns im Norden, doch früher waren Maroni auf der alten Südseite wohl oder übel das Essen der Armen. Der Aufschwung der Nachkriegszeit ließ die Kastanien weitgehend von den Speisezetteln verschwinden. Die uralten Kastanienwälder wurden sich selbst überlassen. Inzwischen erlebt das stachelige Früchtchen eine Renaissance. Es wird wieder vermehrt gesammelt und mit Festen gefeiert. Doch die jahrzehntelange Vernachlässigung der Kastanienbäume droht sich zu rächen. Tessin-Korrespondent Alexander Grass.
Es ist Mittwochnachmittag in einer Fabrikhalle gleich hinter dem großen Getreidesilo in Cadenazzo. Autos fahren vor, es wird ausgeladen, gewogen und bezahlt. In einer Halle läuft die Kastaniensortieranlage. Zwei Buben bringen 16 Kilo Kastanien und damit verdienen sie 23 Franken. Er habe die Kastanien beim Grotto seines Onkels gesammelt, sagt der eine. Mit den Füßen habe er die stacheligen Früchte aufgestoßen. Schon als kleiner Junge habe er Kastanien gesammelt, sagt dieser Mann, nicht freiwillig damals. Heute aber seien ihm die Kastanien zur Liebhaberei geworden. Eine kleine Leidenschaft, die ihn jetzt verbinde mit der Kindheit. Paolo Bassetti ist es, der die Kastanienernte aufkauft, der sie weiterverarbeitet und sie Großabnehmern anbietet.
Abbiamo dal bambino, dalla scuola, scolaresca, al pensionato, al disoccupato.
Kinder, Schüler, Rentner, Arbeitslose, sie alle brächten Kastanien in eines der 8 Sammelzentren, sagt er.
Troppa richiesta rispetto all'offerta.
Die Nachfrage sei dabei größer als das Angebot, sagt er, besonders bei den großen Kastanien erster Qualität. Aus Kastanien gibt es Mehl, es gibt Teigwaren, Sirup und Honig und es gibt die großen Kastanienfrüchte für die Maroni-Brater. Seit 1000 Jahren gibt es im Tessin die Kastanienkultur. Von den früher knapp 9000 Hektaren Kastanienhain gibt es heute noch 2000. Die Kastanie wird jetzt wieder bewusst gefördert und sie wird erforscht von Marco Conedera und Patrick Krebs an der Eidgenössischen Forschungsanstalt WSL.
Ma il fatto di avere una sede dell'istituto qui a Bellinzona c'ha veramente.
Vom Institut in Bellinzona aus habe er beobachtet, wie die Kastanienbäume litten im Hitzesommer 2003, berichtet Conedera.
Una buona parte muore. Alcune altre recuperano, ma con evidenti sintomi di sofferenza.
Ein guter Teil der Bäume sei gestorben, ein Teil habe überlebt, bleibe aber sehr geschwächt. Die Frage stelle sich, was geschehe, wenn in Zukunft die Sommer heißer würden, sagt Conedera, ob die Kastanie an ihren jetzigen Standorten den Klimawandel überlebe. Patrick Krebs hat ein Inventar erstellt der rund 300 monumentalen Kastanienbäume, die es gibt im Tessin und im Misox. Baumriesen also, über 500 Jahre alt und mit über 7 Metern Umfang.
Se il percorso di degrado delle popolazioni di alberi monumentali non viene...
Wenn dem Verfall nichts entgegengesetzt werde, schätzt er, dann verschwenden in den nächsten 100 Jahren 70% der Baumriesen.
Tutti gli alberi oltre dai 3 metri di circonferenza si ritrovano tutti in uno stato di senescenza avanzato.
Alle Bäume mit mehr als 3 Metern Umfang zeigten schon heute Anzeichen der Vergreisung. Undenkbar, dass sie noch jahrhundertelang weiterwüchsen zu Baumriesen. Wenn sie überleben sollten, sagt Krebs, dann brauchten die Wälder menschliche Pflege.
Nota delle situazioni di cavità estrema, questo è normale.
Die Baumstämme würden hohl, dann brechen Äste ab, die hochgelegenen Baumteile könnten nicht mehr versorgt werden, das Baumleben ziehe sich gewissermaßen in sein Réduit, im Stamm zurück. So beschreibt Patrick Krebs den jahrzehntelangen Tod des Kastanienbaums. Ein stilles Spektakel, sagt er, wie der Tod das Leben zurückdrängt im Baum.
Mancano ancora dei passi fondamentali. Per esempio la...
Politisch fehle es am Grundlegendsten. Das Baumrieseninventar sei nicht anerkannt. Die Bäume seien im Tessin nicht geschützt. Das Piemont oder die Lombardei seien da Jahre voraus. In Soazza im Misox befinden sich mehr Kastanienriesen als irgendwo sonst in der Schweiz. Thomas Chuo ist Revierförster hier. Wir stehen am Ende einer Forststraße und Chuo zeigt in einen Kastanienhain, der vor der Vergandung gerettet worden ist.
Wir haben einen Haufen Bäume rausgeholzt und haben eigentlich nur noch alte Kastanien, möglichst alte Kastanien zurückgelassen und haben die auch wieder gepflegt.
Bis nach dem Zweiten Weltkrieg gab es in Soazza an 100 Tagen im Jahr Kastanien als Hauptmahlzeit. Die Kastanie war der Brotbaum, sie war eine Frage des Überlebens.
Viele Leute, besonders die älteren Leute, mögen sich daran erinnern. Und wo eigentlich die wirtschaftliche Notwendigkeit weggefallen ist, nach dem Krieg, hat man einfach das nicht mehr nötig gehabt zum Bewirtschaften. Es ist alles ringen gegangen und in 40 Jahren hat sich der Wald wieder die Flächen zurückerobert.
Und so hatten die Kastanien einen schweren Stand. In unmittelbarer Nähe erheben sich noch 5 Kastanienriesen, 500 bis 700 Jahre alt, schätzt Chuor. Mächtige Baumruinen, neben dem Totholz treiben neue Äste. Jetzt haben sie wieder Licht rundum.
Es ist wichtig, dass wir das gemacht haben, weil es ist ein Teil von der Kulturgeschichte da. Also die Wiederentdeckung natürlich mit diesen Projekten ist auch für die Bevölkerung selber die Wiederentdeckung von der eigenen Geschichte, die man schon gewusst hat, aber man hat sich das wieder ins Bewusstsein gerufen, dass nicht einfach alles selbstverständlich war, früher so wie heute.
40 Kilometer südlich von Soazza liegt am Abhang des Monte Ceneri der grösste Kastanienbauernbetrieb der Schweiz. Die Aussicht auf die Magadino-Ebene ist überwältigend. Ein vertrockneter Schlangenkadaver hängt von der Hüttenwand. Kastanienbauer Edo Martinelli sitzt unter der Herbstsonne draußen am Tisch.
La Confederazione ha accettato la selva castanile come albero da frutto ad alto fusto.
Das Bundesamt für Landwirtschaft habe gepflegte Kastanienhaine seit 1993 den Hochstammbäumen gleichgesetzt. Damit verbunden seien Direktzahlungen. Nicht viel Geld, aber so könne das Unterholz sauber gehalten werden und das Laub werde weggeschafft.
Non sono difficili da mantenere queste cose. Cioè...
Schwierig sei die Pflege der Kastanienhaine nicht, aber es brauche viel Arbeit und es bringe wenig Lohn. Das Überleben der Kastanie hänge aber nicht ab von Umsatz und Subventionen, sagt Martinelli. Die Kastanie lebt und stirbt mit ihrer Geschichte.
Io mi ricordo quando ero bambino.
Als Schulkind gab es für Edo Martinelli statt des Pausenbrots eine Tüte Kastanien. Früher habe man Kastanien aus Not gegessen.
La castagna praticamente lega la gente, riunisce la gente.
Heute bringe die Kastanie Menschen zusammen. Man brate die Früchte, man wärme sich an der warmen Tüte, nehme sich Zeit fürs Gespräch. Das, sagt Martinelli, sei der größte Lohn, den er erwarten könne.
Das war ein Beitrag von Alexander Grass und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Urs Bruderer, für die Nachrichten Daniel Hofer, am Mikrofon Simon Fatzer. Weitere Informationen zur Sendung «Echo der Zeit» und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.